Und wir wollen uns auch heute Morgen ganz herzlich grüßen in dem kostbaren Namen unseres Herrn und Heilandes Jesus Christus. Der Friede Gottes sei mit euch. Ich weiß nicht, ob ihr wisst, in welcher Gemeinschaft ihr euch gerade befindet. Der Heiligen und Geliebten Gottes. Was für ein Privileg. Vielleicht fühlst du dich nicht so. Und darum geht es heute Morgen. Liebes Herz, was empfindest du? Was fühlst du? Und umgangssprachlich, wenn wir auf andere Menschen treffen, was ist dann so normalerweise unsere Frage? Na, wie geht es dir? Und die schönste Antwort, die ich da kenne, heißt, geht so. Dann ist meine Antwort, na dann geht's ja. Sowas Flaches, Oberflächliches. Und das war's, dann kann ich meine Bibel zuklappen. Ich habe euch gefragt, ihr habt geantwortet, gelacht, das war schon der Gottesdienst. Da sagt der Bruder, dich laden wir nicht wieder ein. Hast du uns mehr zu sagen? Vater im Himmel, und darum bitte ich dich. Ich kann es nicht in Worte ausdrücken. Hilf mir, deinen Heiligen und Geliebten das klar zu machen. Wenn wir fragen, Herr, wie geht es dir? Wenn wir in dieser vorösterlichen Zeit nachdenken, was hast du empfunden, Herr Jesus? Inmitten deiner 12 begeisterten Jünger. Sie hatten Erwartungen. Angehörige sorgten für ihre Söhne. Die Jünger waren die Mutter. Der Zebedäus-Söhne. Lass meine Söhne sitzen zu deiner Rechten, einen links und einen rechts. Das war ihre Sorge. Ganz dicht bei dir. Denn ich verehre dich, ich liebe dich. Herr, lass uns auch heute Morgen in dieser Einstellung sein, ganz dicht bei dir zu leben. Amen. Himmelhochjauchzend oder zu Tode betrübt. Das sind so die menschlichen Gegensätze, die wir kennen. Ich darf mal so fragen, wer ist mehr so für die Seite, wo die beiden Figuren da so die Hände hochstrecken? Ja, dann steht doch bitte mal auf. Oh, so weit geht's nicht. Nein, Bruder. Jetzt machen wir den nächsten Test. So will ich nur, halt, sitz, stehen bleiben. Oh, wir machen hier miteinander Gottesdienst und nicht so, ihr hört zu und kritisiert und ich kracke mich hier ab. Wir sind gemeinsam. So will ich nun, dass die Männer, die sollen was tun. Ich weiß die Bibelstelle nicht, aber sie steht in der Bibel, hundertprozentig. Was sollen die Männer tun? Heilige Hände erheben. Die Männer, Schwester, so. Die Männer heilige Hände erheben. Wo steht denn, dass wir auch noch in die Luft springen sollen? Na, das haben wir, weiß ich jetzt keine Stelle drüber. Aber sie werden hüpfen wie die Mastkälber. Na, haben wir hier welche, die so aussehen oder die so hüpfen wollen? Wir nehmen wieder Platz, ich danke euch. Ihr merkt, das ist ein aktiver Gottesdienst, damit man sagt, das war ein verrückter Vogel. Der kam mit Krawatte wie ein ganz bekannter Schlagersänger. Wer ist das? Und er hatte immer in Dresden hintereinander 20 Jahre Auftritte mit Tausenden von Leuten. Der hieß, hatte immer eine Krawatte, ordentlich gekleidet, mein Alter. Na, naja gut, das lenkt auf eine verkehrten Fährte. Der mit Vornamen heißt er Roland. Roland Kaiser. Und da habe ich mich gewundert, der Mann ist alt und es kommen Tausende von Leuten und sie klatschen und sie freuen sich und sie können die Lieder von ihm alle mitsingen. Selbst macht er, wenn ich mal nicht den Text weiß, ich kann mich auf meine Dresdner verlassen, die singen meinen Text, weil sie mitsingen. Versteht ihr das? Ich habe gesagt, Herr, das ist ein Stück Vorhimmel, wo du im Mittelpunkt stehst. Und ich glaube, wir werden keine Hemmung mehr haben und sagen, heute Hände erheben, Jesus in unserer Mitte. Herr, ich falte sie, ich bin evangelisch. Und der katholische Christ würde sagen, Ehre dem Herrn, Halleluja, und faltet sie anders. Nein, ich glaube, himmelhochjauchzend, weil wir begriffen haben, wer ist unser Herr, wer ist unser Erlöser, über wen freuen wir uns grenzenlos. Aber gleichzeitig zu Tode betrübt, kennt ihr auch solche Menschen oder schon mal solchen begegnet? Auf der rechten Seite sehen wir, wie der Mann, wie ein Mann verzweifelt sein Gesicht in den Händen verbirgt und ergrübelt und denkt, warum musste gerade mir das passieren? Und wenn du in die Nachrichten schaust, Ich will jetzt nicht ablenken, ob das Kriege sind oder ob das Krankheitsnöte sind. Manch einer stützt die Hände in den Kopf und sagt, Gott, wo warst du? Warum musste mir das passieren? Und wenn du solche Menschen fragst, lieber nicht, wie geht es dir? Denn was hast du für eine Antwort? Na logisch, ich habe sofort Römer 8, 28 drauf. Denen, die Gott lieben, müssen alle Dinge zum Besten dienen. Halte durch! Das ist herzlos. Sondern lass dich vom Geist Gottes, wie der Heilige Geist tröstet, auch du sei ein Tröster. Himmelhoch jauchzend oder zu Tode betrübt, es gibt beide Szenen in unserem Leben. Und wir wollen uns nicht erheben. Lächle mal, wie sitzt du denn da, du Trauerkloß? Schrecklich. Das geht nicht. Heb mal die Hände, ich weiß, wie schwer das fällt, jedenfalls meiner Frau. Seit 40 Jahren üben wir schon. Ich sage, Uschi, lass uns die Hände erheben. Und ich habe lernen müssen, es gibt unterschiedliche Gotteszugänge. Und das ist mir erst mit 70 bekannt geworden. Ich gehe von ungefähr 10 verschiedenen Formen aus, wie wir uns Gott nahen. Es gibt Menschen, die zünden eine Kerze an. Die brauchen die Stille. Es gibt andere, die malen ein Bild oder die schwenken die Flaggen, wo ich sage, was soll das? Ich bin nicht der Typ. Andere gehen über intellektuelle Wege zu Gott und sagen, wenn ich in den Sternenhimmel schaue und ich rechne aus die Galaxien, wie viel wir davon haben und wie sie aufeinander die Kräfte wirken, Moment mal, Fallgeschwindigkeit. Und die sagen, Gott, das ist großartig, versteht ihr? Die haben ein anderes Verständnis von Gott. Und wir müssen, das habe ich lernen müssen, einander stehen lassen und nicht, mach mal die Hände hoch. Sie hat ein ganz anderes Empfinden. Wenn sie Menschen sieht in der Not, ist sie wieder barmherzige Samariter, wo ich einfach dran vorbeigehen würde, selber eingebrockt, dein Problem. Versteht ihr? So sind wir unterschiedlich gestrickt. Vom Charakter, von der Veranlagung her. Lass deinen Bruder stehen. Hauptsache ist, er ist aufrichtig in seinem Glauben. Und nicht, ich faste 2-mal in der Woche und ich gebe auch den 10. von allem, was ich habe. Nicht, wo man dann so umherzieht und hast du das auch gesehen, wie Gott wohlgefällig ich lebe. Schrecklich! Sondern sei Mensch, sei einfach offen, ehrlich vor Gott. Und er wird dich segnen und er wird dich führen und er wird dich auch korrigieren, wo es notwendig ist. Wie geht es dir? Und wenn ich so gefragt würde, im Freibad, Schwimmbad, ich gehe immer schwimmen, das ist gut für Ältere. Na, wie geht's Ihnen? Ich sage, besser, als ich verdient habe. Dann vergessen die fast die Schwimmbewegung. Mit wem schwimme ich hier? Und ich habe eben die Stelle noch rausgesucht. Römer 3, 23. Warum geht's mir besser, als ich verdient habe? Es ist kein Unterschied. Sie sind allzumal Sünder und mangeln des Ruhmes, den sie bei Gott haben sollten. Ich war ein Mensch ohne Gott und mangelte des Ruhmes, den ich bei Gott haben sollte. Und dann, bis ich auf Vers 24 gestoßen bin, der nächste Vers, und wir werden ohne Verdienst gerecht aus seiner Gnade durch die Erlösung, die durch Jesus Christus geschehen ist. Gerecht geworden aus Gnade. Versteht ihr das? Ich hoffe, du fühlst dich auch als Gerechter. Sagst du, nee, ich sehe auf meine Sünden, auf meine Fehler, die unverzeihlichen. Kannst du dir selbst verzeihen, liebes Herz? Jesus will es. Bist du über Gott, der vergibt? Dein Murks, soll ich sagen, dein Scheiß, wurde da schrecklich, rühr da nicht drin rum. Er vergibt Schuld und Sünde dem, der aufrichtig sich ihm naht und der darum bittet. Und aus der Trauer in die Freude des Herrn. Und wenn du dann mal so eine Bewegung machst, springst, Luftsprünge, Kinder haben da keine Probleme. Ich habe Enkelkinder, die haben mich zu Boden geritten, dass ich fast nicht mehr konnte. So eine Energie, so ein Leben. Ich musste Pferd sein, ich sollte Esel spielen, ich sollte durch einen Sofatunnel durchkriechen. Ich sage, nimm meine Frau. Nee, die macht die Sessel, den Tunnel kaputt. Da durchkriechen und sie sind da durch und Opa noch mehr und eine Rutsche gebaut. Ich sage, ich kann nicht auf die Rutsche, das geht nicht, dann bricht die zusammen. Fröhlich springen, Kinder sind unbesorgt. Hast du schon mal von einem Kind Gottes gehört? Das heißt, als Kind Gottes darfst du unbesorgt. Ist das biblisch oder unbiblisch? Da gibt's so eine Stelle. Alle eure Sorgen werfet auf ihn, denn er tut etwas für uns. Er sorgt für euch. Und das ist dieses unbeschwerte Kindsein als Kind Gottes, dass du mit deinem Vater rechnest. Heute Morgen sagte meine Frau noch, weißt du noch, im Altenheim, wo sie mich gekündigt haben, wo sie mich nicht weiter beschäftigen wollten, wo die den Vertrag auslaufen lassen wollten, weil eine gemeine Ziege, hat sie nicht gesagt, nein, eine gemeine Mitarbeiterin, sie schlecht gemacht hat. Das ist alles aus, ich würde so gern weiterarbeiten. So, Uschi, Gott ist immer noch im Himmel. Na, was soll er denn jetzt machen? Die Situation ist doch eindeutig. Der Vertrag wird nicht verlängert. Ich sage, wir wollen Gott vertrauen. Wenn das in seinem Sinne ist, dann wirst du vollzeitliche Mitarbeiterin im Reich Gottes an meiner Seite. Oder du arbeitest weiter. Und dann kam ihre Teamleiterin zurück. Die war krank, die war nicht da, die hat das gar nicht mitgekriegt. Die sagt, was, Frau Ulrich wird nicht weiter beschäftigt. Und geht zu der Personalleitung und sagt, sagen Sie mal, was haben Sie eigentlich mit Frau Ulrich vor? Das ist eine meiner besten Mitarbeiterinnen, die sich sehr viel Zeit nimmt. Und ich kann das bestätigen. Sie ist nicht nur eine tolle Betreuerin für die Alten, sondern auch für mich. Sie kocht schön. Und ich will das nicht ausführen, wir haben Jesus als Mittelpunkt. Aber wenn wir das mit offenen Augen sehen, mit einem Mal wendete sich das Blatt und sie wurde weiter beschäftigt. Und die sie angeschwärzt hat, wurde entlassen. Einfach so. Wir haben gesagt, Gott ist groß. Verstehst du, Sorgen, Kinder Gottes, unbefangen, himmelhoch jauchzen, naja, so musst du nicht rausgehen. Ich war in der Ekklesia, dann sagen sie, was ist mit denen los? Was hat man denen für Pillen heute Morgen gegeben? Die sind doch sonst immer stocknüchtern aus dem Gottesdienst gekommen. Nein, ich hoffe, dass ihr mit einem fröhlichen, lachenden Herzen gestärkt an und durch euren Gott diesen Saal verlasst. Wofür? Naja, weil ihr heute Nachmittag schon Verantwortung und Pflichtungen habt. Besucht eure Verwandten, ruft sie an, besucht eure Enkelkinder oder wen auch immer, Bruder, Schwester. Oder du gehst ins Altenheim, besuchst einen alten Bruder. Ich weiß es nicht, was du als Kind Gottes Gutes tun kannst. Frag ihn, er wird es dir zeigen. Wir sind in der vorösterlichen Zeit. Das heißt, wir wollen heute Morgen einfach mal einen Blick reinwerfen in Matthäus 20, ab Vers 17. Und er zog... Das ist Jesus. Und er zog hinauf gen Jerusalem und nahm zu sich die 12 Jünger besonders auf dem Weg und sprach zu ihnen, siehe, wir ziehen hinauf gen Jerusalem und des Menschensohn wird den hohen Priestern und Schriftgelehrten überantwortet werden und sie werden ihn verdammen zum Tode und werden ihn überantworten, den Heiden, zu verspotten, zu geißeln und zu kreuzigen und am dritten Tag wird er auferstehen. Das war die dritte Leidensankündigung Jesu. Das war das dritte Mal, dass er seinen Jüngern den Hinweis gab, das ist des Menschensohn Zukunft. Und da müssen wir schon sagen, da steckt nicht viel Positives drin. Allenfalls der letzte Halbsatz und am dritten Tag wird er auferstehen. Da konnten sie nichts mit beginnen. Auferstehung war ihnen fremd. Die ist nicht gestern irgendwo passiert und vor einem Jahr, klar, haben wir auch eine Auferstehung erlebt. Ja, natürlich, die Auferweckung des Lazarus haben wir in Erinnerung, des Jünglings zu Nein, ja. Und ein Mädchen, des Jairus, auferweckt. Das ist Gott in unserer Mitte. Was schwätzt der da? Wir gehen nach Jerusalem. Den Heiden wird er ausgeliefert. Wir haben andere Erwartungen an unseren Herrn. Er wird die Mächtigen vom Thron stürzen. Er wird sein Reich aufrichten. Das können wir nachlesen im Alten Testament. Er wird die Herrschaft in den Händen nehmen. Und wir sind an seiner Seite. Und die Mutter kam angerannt. Aber sieh zu, dass meine Söhne, einer zu rechten und einer zu deiner Linken sitzt. Das war ihre Erwartung. Jesus, wie geht es dir mit diesem Wissen, was auf dich zukommt? Wir sind ja egoistisch auf uns selbst gelenkt. Frag mich mal, wie es mir geht. Kennt ihr das, diese Aussage? Ja, dann frag mich mal, wie es mir geht. Ich soll immer an den und an jenen, aber frag mich mal, wie es mir geht. Jesus, wir wollen heute unseren Blick auf dein Herz richten. Wie geht es dir bei dieser Zukunft? Was hast du ausgefressen? Was hast du angestellt? Was hast du vor, dass man dich überantworten will? und zum Tode verurteilen. Das kann doch nicht wahr sein. Was redest du da für einen Unsinn? Wir merken, unsere menschlichen Gedanken, die kommen da nicht mit überein. Und das merke ich bis in unsere heutige Zeit. Wir haben manchmal einen begrenzten Blick. Versteht ihr? Manches ist doppeldeutig. Die Sonne geht auf, ist eine Lüge.
Wieso?
Weil es rein wissenschaftlich so ist. Nachhilfe heute mal, ne, in Astronomie. Die Sonne geht nicht auf, die Sonne steht still. Sie steht dort im Weltall. Was bewegt sich? Die Erde. Also senkt sich der Horizont. Richtig oder falsch? Ja, physikalisch ist das richtig. Aber in meiner Bibel steht, lobt den Herrn vom Aufgang der Sonne bis zu ihrem Niedergang. Und da hat Gott nicht reingeschrieben, bis zur Horizontsenkung. Dann würden hunderte von Jahren die Leute darüber nachsinnen und sagen, was ist das für ein Quatsch mit der Bibel? Mit der Horizontsenkung sollen wir Gott loben. Hat er geschrieben, schreibt rein vom Aufgang der Sonne. Und jetzt merken wir, es gibt zweierlei Betrachtungsweisen. Das will ich euch damit deutlich machen. Wo wir felsenfest überzeugt sind, das sehe ich eindeutig so. Und was redest du für ein Quatsch? Vorsicht, du musst immer Gott mit in die Lebensformel einbeziehen. Wo du schon denkst, ich weiß das Ende, ich weiß die Lösung, das kommt dabei raus. Ist Gott in der Formel mit drin? Die Lebensformel? Wo du Fragen hast, das klärt sich nicht. Ich habe einen über 90-jährigen Gideon-Bruder besucht im Altenheim. Er lag nur auf dem Rücken. Dauerkatheterträger, 90, über 90, verwitwet, Kinder sind da, Gott sei Dank. Und ich habe so ein Erbarmen gehabt, ich sage, Gott, warum holst du den Mann nicht in dein Reich? Einer der stärksten Mitarbeiter, die wir in Hannover hatten. Und er lag dort, ja, ans Bett gefesselt, leidend, aber immer noch voller Hoffnung. Er erkannte mich wieder, ich hatte ihn wohl bald 10 Jahre nicht gesehen. Ein anderer Besuch führte mich zu ihm über Umwege, ich sage, besuch den Ernst. Und er sagte, da, ich weiß, wer du bist, du hast meine Frau mit nach Cottbus genommen. Das stimmte, er konnte sich erinnern, eine Geschichte, die 25 Jahre zurücklag. Und ich habe nur so gedacht, was ist der Sinn dieses Leidens? Und er sprach davon, dass er betet mit seinem Gott. Und er fragt das Personal, können wir zusammen beten? Oh, ich habe viel zu tun, verstehen Sie? Oh, alles Gute, aber nein, heute nicht, das geht nicht. Sagt er, nur eine Person ist bereit, mit ihm zu beten, vom Pflegepersonal. Er spricht sie alle an. Haben Sie Heilsgewissheit? Wie geht es Ihnen? Wie geht es Gott, wenn Sie an ihm vorbeilaufen? Wenn Sie Ihr eigenes Ding durchziehen? Wenn Sie selbst über Ihr Leben entscheiden wollen und beziehen Gott nicht mit rein in ihre Lebensformel. Und mit einem Mal kam mir das so in den Sinn. Ich sage, dieser Mann, ja natürlich, er ist gefesselt ans Bett. Er ist auf Pflege angewiesen. Er ist ein Beter. Ich sagte, Ernst, Gott möchte, dass du deinen Dienst weiter ausrichtest. In Fürbitte und Gebet für deine Kinder. Enkelkinder, für deine Verwandten, für die Gemeinde. Ja, sagt er, lass uns noch zusammen beten. Sofort war er Feuer und Flamme. Zwar nicht wie das Bild, linke Seite habt ihr ja noch vor Augen, die springenden, sondern er lag da, aber nicht den Kopf voller Verzweiflung gestützt. Gott, was machst du mit mir? Warum holst du mich nicht in dein Reich? Sondern ich konnte ihm zusprechen, du wirst von Gott hier noch auf der Erde benötigt. Im Himmel wirst du ihn sehen und preisen und danken, was deine Gebete bewirkt haben. Verstehst du? Und wo wir manchmal nur so eingleisig sehen, der Arme, Gott hab ihn doch selig und hol ihn heim. Gott sagt, ich brauche ihn noch. Verstehst du das? Zweigleisig, wo man sagt, die Sonne geht auf oder der Horizont senkt sich. Manches ist möglich, wo wir nicht dran denken. Aber eins ist wichtig, dass wir den Glauben an unseren Gott dabei nicht verlieren, weil du manches nicht verstehst. Wie ist das mit Jesus? Er wird dem Menschen überantwortet werden und wird zu Tode gekreuzigt werden. Das widerfahre dir nur nicht, sagt Petrus. Und die Antwort Jesu ist, Satan, hinweg mit dir. Du meinst nicht, was göttlich ist, sondern was menschlich ist. Jesus hat einen Weg, einen Plan. Durch den Tod? Was wollte er durch den Tod? Hast du mal an dich gedacht? Jetzt darfst du an dich denken. Dass durch den Glauben an den Retter, durch den Blick auf die Schlange, wie Mose die Schlange in der Wüste erhöht hat, dieses komische Eisen- oder kupferne Ding dort, wo man sagt, das ist doch Aberglaube. Gott hatte beschlossen, wer da drauf sieht, wird nicht sterben, sondern leben. Eine prophetische Vorausschau auf Jesus, auf den Gekreuzigten, den wir nehmen dürfen, wo wir sagen, Herr, wenn ich dich dort leiden und sterben sehe, dann war das meinetwegen, Jesus, wie geht es dir, was empfindest du? Und Matthäus 21, Vers 5, da lesen wir, sag der Tochter Zion, siehe, dein König kommt zu dir sanftmütig und reitet auf einem Esel und auf einem Füllen und lastbaren Eselin. Die Jünger gingen hin und taten, wie ihn Jesus befohlen hatte. Und sie brachten die Eselin zu Füßen, legten die Kleider auf, setzten ihn drauf. Aber viel Volks breitete die Kleider auf dem Weg und die anderen pflückten Zweige an den Bäumen und streuten sie auf den Weg. Das Volk aber, das vorging und nachfolgte, schrie und sprach, Hosianna, dem Sohn Davids, gelobt sei der, da kommt in dem Namen des Herrn. Hosianna in der Höhe. Und als er zu Jerusalem einzog, erregte er die ganze Stadt und sprach, wer ist der? Das Volk aber sprach, das ist der Jesus, der Prophet von Nazareth aus Galiläa. Das waren die jubelnden Massen, die freuten sich, Jesus, er kommt demütig, nicht hoch zu Ross, demütig auf einem Esel. Ich frage mal ganz offen, hat einer den Mut zu bekennen, ich habe schon mal auf einem Esel geritten? Tatsächlich, also zwei. Jetzt frage ich mal Gegenfrage, wer ist schon mal auf einem Pferd geritten? Ja, ich auch. Und ich hatte auch Angst, denn ich war 5 Jahre und musste festgehalten werden, ein Riesenpferd. Jemand hielt mich. Jesus kam auf einem Esel, ich würde sagen blamabel. Er erfüllte die Prophezeiung des Sacharja 9, Vers 9, sanftmütig auf einem Esel, nicht hoch zu Ross. Huldigung und Verehrung, umjubelt, weil er war es doch, der die Kranken heilte, der die Gebundenen befreite. Er war es, der mit Vollmacht predigte und er speiste auch Tausende mit Brot und Fisch. Er wandte sich den Zöllnern und Sündern zu und den Ehebrechern schenkte er Gnade, die nach ihm riefen. Und sie riefen Hosanna, das heißt, Herr, erbarme du dich. Ich habe immer gedacht, Halleluja oder so. Nein, Hosanna ist ein Bittruf, hilf doch. Der da kommt im Namen des Herrn. Und das gesamte Volk waren unter römischer Besatzung. Konnten nicht selbstbestimmt leben. Römische Besatzung. Sie mussten parieren, was die Besatzer sagten. Abgaben, rüber mit dem Zaster. Musste erfüllen, endlich kommt einer, der uns von diesem Joch befreit. Aber nicht nur eben als König, der über sie herrscht, wie Herodes, der nicht gut war, sondern er ist auch gleichzeitig ein Prophet, nämlich der die Stimme Gottes hören kann. Der die Stimme Gottes hören kann. Und in diesem Jubelruf, da waren sie fast schon wie in Ekstase. Und wir müssen einfach auch jetzt andersrum fragen. Sie haben ihn gesehen als den kommenden Erlöser. Richtig oder falsch? Das ist, die Sonne geht auf oder der Horizont senkt sich. Den kommenden Erlöser, war er das, ja oder nein? Ja, es war der Erlöser. Worauf hatten sie aber gehofft? Wir aber dachten, er würde uns erlösen von dem Joch der Römer. Das war das kurzsichtige Denken. Gott hatte aber eine andere Perspektive. Er wollte, dass du und du und du und du dabei bist in der Schar der Erlösten. Haben wir das verstanden? Wenn er nur als König gekommen wäre und die Macht hatte, er hätte Legionen von Engeln rufen können, die hätten ihn vom Kreuz geholt und er wäre vor ihnen aufgestanden und gesagt, ich bin hier der Big Boss und der Chef, nur dass das mal klar ist. Ja, und die Römer hätten den Schwanz eingezogen und wären davon getrottet. Dagegen gehen wir mit Waffen nicht vor, das ist uns so unheimlich. Nein, 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 das war kurzfristig gedacht, genau wie wir Menschen manchmal auch kurzfristig denken. Die weiten Perspektiven Gottes verlieren wir aus den Augen. Nur meins und mich und ich sehe mich hier in der Not. Sondern wo du sagst, Gott ist größer. Es gibt immer zwei Perspektiven. Die menschliche, kleinkarierte und die göttliche, eigentlich die unberechenbare, auch nicht vorhersehbare, ist er denn, der Geist Gottes offenbart es dir. Und so waren sie begeistert und Jesus sagt, ihr seid begeistert, aber mein Auftrag ist ein ganz anderer. Petrus sagt ja, das widerfahre dir nur nicht, was du da schilderst. Jesus hatte die verlorene Menschheit im Blick. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass es seinen einzig geborenen Sohn gab, auf das alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben erfahren. Hast du ein Verfallsdatum? Kennt ihr das so? Auf Gläsern, Konserven, auf Verpackungen steht immer so ein Mindesthaltbarkeitsdatum, MHD. Hast du das auch drauf? Ja, ich weiß, eines Tages werde ich hier in Hameln auf dem Friedhof liegen. Das ist dann mein Ende. Ja, die Sonne geht auf oder der Horizont senkt sich. Natürlich, dein irdisches Leben, deine Hülle wird beerdigt werden. Und ich gebe dir da einen Trost mit. Und dazu musst du jetzt in diese Straße am Friedhof, wie heißt die, die hat einen Namen? Das ist die Sandstraße, da gehst du an einer Sandstraße, biegst du ab von der Deisterstraße rein in die Sandstraße und dann ist ja rechts der Friedhof und es ist auch eine kleine Kapelle, richtig? Ja. Könnt ihr mitdenken? Okay, an dieser Kapelle ist eine Einfahrt. Wer darf denn da mit dem Auto rauffahren? Was muss der hinten geladen haben? Boah, irgendeine Leiche im Sarg. Kränze dabei, Blumen dabei, ja okay. Aber vorne an dem Schild, ihr Lieben, da steht, es hat diese Größe, könnt ihr das so sehen, ja, vor Augen, da steht etwas draus. Einfahrt nur mit besonderer Erlaubnis gestattet. Spricht das zu deinem Herzen? Hast du das verstanden? Ich spreche von deiner Beerdigung. Wann? Nur mit besonderer Erlaubnis gestattet. Wer erlaubt das? Der, der dich geschaffen hat. Sagt, jetzt ist die Zeit. Einer liegt mit 92 im Pflegebett, tut seinen letzten Dienst und faltet die Hände. Und manchmal ist es so, mitten, wie heißt es, aus dem Leben gerissen, unfassbar, von schwerer Trauer erfasst. Auch das gibt es. Aber Anfang und Ende, nur mit besonderer Erlaubnis, gilt ganz besonders für die Kinder Gottes. Dürfen sich drauf verlassen. Und ich muss immer lachen, wenn ich in die Sandstraße reinfahre. Und ich sage zu meiner Frau, Uschi, gleich kommt wieder ein Schild. Und sie sagt, weißt du, welches ich meine? Na klar, dein kleines blaues Schild, was da hängt an der Mauer. Und da können wir so entspannt sein. Jesus, wie geht es dir? Das ist diese Frage, als er gen Jerusalem einzieht. Und er ist zutiefst betroffen. Wir lesen das in Lukas 19, 41. Als er hinzukam, sah er die Stadt und brach in Jubelstürme aus. Richtig oder falsch? Habe ich hier falsche Übersetzung? Er weinte über sie. Stell Jesus mal jetzt die Frage. Jesus, wie geht es dir? Der würde sagen, lass mich, frag nicht. Und er wischte sich die Tränen vom Gesicht. Was war denn los? Sah er sich schon am Geißelpfahl? Sah er sich schon von der Dornenkrone gekrönt? Sah er schon seinen Rücken von Peitschen und Geißelhieben 39 Mal zerfurcht? Jesus, warum weinst du? Spürst du schon vorher die Schmerzen, wenn die Nägel durch deine Hände und durch deine Füße gehen? Jesus weinte. Was war los mit ihm? Hat er eine psychische Krise gehabt? Er weinte über sie und sprach, wenn auch du doch erkenntest, was hat er denn gesehen? Er kam in die Stadt. Welche Stadt war das? Jerusalem. Schon auf den ersten Seiten der Bibel erwähnt von Gott, Stadt des Friedens. Und er weinte über sie, wenn du doch erkenntest zu dieser deiner Zeit, was zu deinem Frieden dient, aber nun ist es vor deinen Augen verborgen. Er sah die Bewohner, er sah nicht die Mauern, er sah nicht den Tempel, sondern er sah die Menschen in Jerusalem, die dort wohnten und wie sie ihn ab- verurteilen würden, wie sie also in einem Fehlurteil landeten. Absolutes Fehlurteil, oder? Sehe ich das hier alleine nur so? Pilatus, ich finde keine Schuld an ihm. Ein klares Bekenntnis ans Kreuz, wir wollen das weg. Schwer zu verstehen, merkt ihr? Doppelte Sicht. Gott hatte es so vorgesehen, damit du heute Morgen hier nicht nur die Hände über den Bauch zusammenfaltest und sagst, jetzt ist gleich Schluss, Halleluja. Sondern, dass du sagst, ich könnte meinen Gott umarmen, wenn er hier wäre, aber ist er nicht. Dann mach das mit deinem Nachbarn, in dem ist Jesus, wenn er ihn liebt. Weißt du das? Schön, dass es dich gibt. Ein gutes Kompliment. Schön, dass wir uns getroffen haben. Schön, dass wir uns wiedersehen. Sei ein Botschafter der Liebe Gottes. Sieh auch mit den Augen Jesu Menschen, die verloren sind. Die du tötest, die Propheten, und steinigst, die zu dir gesandt sind. Das sagt Jesus. Er litt unter der Gottesferne, unter der falschen Erkenntnis. Sie hatten ihr eigenes Gottesbild gemacht. Und in dieser Zeit leben auch wir hier. Ich werde so erinnert aus 2. Petrus 2, Vers 8. Das ist auch der letzte Vers, ihr Lieben. Den Rest müsst ihr zu Hause dann weiter nachdenken. Jesus, wie geht es dir? Ich darf aber nochmal zurückkommen. Lot, wie geht es dir? Lot sagt euch was, ja? Habe ich schon drüber gepredigt. Also müssen wir nochmal wiederholen. Sodom und Gomorra, der Untergang stand bevor. Mose haderte mit Gott und sagt, wenn es in dieser Stadt 10 Gerechte gibt, wirst du doch, Gott, der du ein Gerechter bist, diese Städte nicht vernichten. Und Gott sagt tatsächlich, wenn da nur 10 Gerechte wären, würde ich die Stadt nicht vernichten. Und was war denn mit dieser Stadt so? Und da muss ich sehen, dass ich den Bibelvers dazu finde. Und der steht in 2. Petrus 2, Vers 8. Ich habe ihn hier mitgebracht für euch. Denn dieweil er gerecht war, also das war Lot, und unter ihnen wohnte, er wohnte in Sodom, dass er es sehen und hören musste, quälten sie die gerechte Seele Tag zu Tag, von Tag zu Tag mit ihren ungerechten Werken. Und da steht Vers 9, der Herr weiß, die Gottseligen aus der Versuchung zu erlösen, die Ungerechten aber zu behalten, zum Tage des Gerichts sie zu peinigen. Und ein paar Verse vorher steht, es ist aber ein Beispiel gesetzt den Gottlosen, die danach kommen würden. Und er hat, Gott hat erlöst den gerechten Lot, welchen die schändlichen Leute alles Leid antaten mit ihrem unzüchtigen Wandel. Findest du dich in der Gesellschaft Lots mitten in Sodom wieder? Es sei denn, du lebst hier im Kloster Wienhausen oder Wülfingrode, dass du sagst, nur mit meinem Gott gehe ich durch den Tag. Ich muss mich entschuldigen, ich habe einen Fernseher zu Hause, ich habe ein Smartphone, ich habe Videos, ach, die liegen irgendwo oben im Schrank, die sind nicht mehr aktuell. Das heißt, wir sehen so viel. Ich lese die Zeitung, ich höre von meinen Kindern und ihren Freunden, die sie haben, und wie es drunter und drüber geht. Kriegst du das nicht mit? Was empfindest du, liebes Herz? Und Jesus schaute sie an und sagt, ich bin gekommen, Frieden zu bringen, Erlösung zu bringen. Ich war bereit, meine Hände auszubreiten. Und in diesem Augenblick, ihr lieben Herzen, war er noch in der Lage, Brot zu brechen? War er in dieser Lage noch in der Lage, Kinder zu herzen? War er in der Lage, als er am Kreuz hing, noch den sinkenden Petrus die Hand zu reichen? War er noch bereit, als die Füße angenagelt waren, zu den Verlorenen zu gehen, zu den Gebundenen? Nein. Er hing dort in der Hoffnung. Er hat gesagt, was ich hier erleide, angenagelt wie am Pflegebett, aber mit 1000 anderen Qualen verbunden. Richtig, dass wir uns nicht falsch verstehen. Aber untätig war er derjenige, vergib ihnen, sie wissen nicht, was sie tun. Merke, was in seinem Herzen war. Vergebung, Liebe. Liebe zu denen, die ihn noch nicht erkannt haben, was das Leiden und Sterben bedeutet, weil er wusste, es wird eine Zeit kommen, wenn ich hier diese Sünde auf mich nehme, wenn ich dafür büße, werden Hunderte und Tausende Menschen aufstehen und ihre Hände werden Brot brechen. Ihre Hände werden den Kranken die Hände reichen und sie pflegen. Ihre Hände werden in zerstörte Verhältnisse hineinfassen und sagen, gib mir die Hand des Friedens, ich bete. Ich biete dir den Frieden an. Da werden deine Füße hingehen, die Botschaft des Evangeliums zu verbreiten. Verstehst du das? Er hat gesagt, das sind Menschen, die, wenn sie an mich glauben, wenn sie auf die Schlange, wenn sie auf das Kreuz blicken, so ergriffen sind und sagen, das tat er für mich. Und einer hat mal unter diesem Bild geschrieben, was tust du für mich? Ich meine, das hat Zinzendorf gelesen. Und er wandte von da an sein ganzes Augenmerk darauf, Herr Jesus, wie geht's dir? Was fühlst du, wenn du Deutschland siehst? Oder soll es runterbrechen, wenn du Hameln siehst? Er weinte über sie. Wir haben ihn anders eingestuft. Feuer vom Himmel! Sollen wir dafür beten? Oh, sagte er, ihr wisst nicht, wes Geistes Kinder ihr seid. Das ist so unser Herz, unsere Reaktion. Wenn wir das sehen, da ergrimmen wir. Habt ihr das mitgekriegt, dass ein Mädchen da jetzt so ermordet wurde? Und die Gemüter erhitzen sich. Natürlich zu Recht. In welchem Umfeld leben wir? Wollen wir den Ukraine-Krieg ansprechen? Russland-Krieg? Wollen wir da jeweils immer dann den Präsidenten zitieren? Hey, das hätte ich anders und besser gemacht. Bringt es uns auf die Knie. Rufen wir Gott an. Und ich höre, dass die Gemeinden dort voll sind von suchenden, verzweifelten Menschen und versuchen, Antworten zu finden, Trost und Kraft zu finden, indem sie in die Gemeinde gehen. Ist hier die Quelle des Trostes, der Ermutigung, des Glaubens. Falls deine Quelle verstopft ist, die Steine, die im Weg sind, hol sie raus aus deinem Herzen. Das, was dich hart werden lässt, aber das Leben nicht mehr fließt, dass du sagst, Herr, ich möchte eine lebendige Quelle für dich sein. Wo ich lebe, unscheinbar, vielleicht hast du nur einmal in der Woche Kontakt mit irgendeinem anderen Menschen, weil jemand als Haushaltshilfe zu dir nach Hause kommt, dann sei dir bewusst, du bist ein Anschauungsstück der Liebe Gottes. Und wenn du dann gefragt wirst, wie geht's Ihnen heute? Darfst du sagen, besser als ich verdient habe. Ich mangelte des Ruhmes Gottes, aber er hat mich gerecht gemacht. Um seiner Liebe willen. Was reden Sie da? Ja, das kann ich Ihnen zeigen. Kommen Sie mal mit in den Gottesdienst, so wie heute. Und ich wünsche, dass du es verstanden hast. Amen. Herr, ich danke dir, dass du vom Himmel auf die Erde gekommen bist, hast du uns im Blick gehabt. Und die Jahreslosung fällt mir dazu ein. Du bist der Gott. Kannst du das persönlich für dich aussprechen? Der mich sieht? Und denk dran, nicht mit dem erhobenen Zeigefinger. Mein lieber Freund, der liebe Gott sieht alles. Nein, 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 nein. Du kannst es aussprechen, wie Jochen es formuliert hat. Du bist der Gott, der nach mir sieht. Ist das gut? Ja, Herr, dafür danken wir dir, dass du einen Blick für uns hast. Blick voller Liebe vom Kreuz. Eingetreten für deine Feinde. Vergib ihnen, sie wissen nicht, was sie tun. Und unser Dank, Herr, soll sich widerspiegeln im Alltag. In unseren Worten. Ja, noch viel früher, in unserem Herzen. Dass wir dir dankbar sind, dass du alles in deiner Hand hast. Und einen guten Plan hast, wenn wir ihn auch manchmal nicht verstehen, wenn wir zweifelnd davor stehen, warum, weshalb, wieso? Du lässt die Fragen zu. Du kannst es ertragen, weil wir wissen, deine Lebensformel für jeden Einzelnen von uns ist von uns nicht hier lösbar. Aber im Himmel, danke Herr, wirst du die Antwort zeigen. Und ich bitte dich für meine Geschwister, lass sie lebendige Zeugnisse in ihrem Umfeld nicht nur hier in der Gemeinde, mitten im Alltag sein, dass sie gefragt werden, was ist mit ihnen los? Ich bin entschieden zu folgen meinem Erlöser Jesus. Amen.